SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Franz Müntefering gilt als SPD-Urgestein. Er saß mehr als 30 Jahre im Bundestag, war SPD-Vorsitzender und Vizekanzler. Am Montag war er zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Und da erinnerte sich Franz Müntefering an die Bundestagswahl von 2005 und den Auftritt von Gerhard Schröder in der Elefantenrunde.
Nach so einem Wahlkampf dann ist man voller Spannung und ich fand schon gut, dass er richtig zugegriffen hat. Und es war auch gar nicht klar, dass Merkel Kanzlerin wurde, denn es hätte ja eine Ampel geben können. Aha. Die Ampel hätte ungefähr 57-58% gehabt. Ich war dafür, dass wir die Ampel versuchen. Schröder sagte, die FDP wird das nicht machen. Und er hat leider recht behalten. Ja. Der Westerwelle hat mir dann mitgeteilt, er spricht nicht mit uns. Und so war das Ding vorbei.
Hatte Schröder eigentlich einen im Tee damals?
Ein was?
Einen im Tee. Also hatte er Promille? Intus,
nee,
bei diesem Auftritt, nicht?
100%
weil darüber
nicht.
Immer spekuliert wurde.
Nein, da war ich bei. Das Ganze kam, er wollte erst nicht hingehen, dann kam aber eine Meldung im Fernsehen, es gibt wahrscheinlich noch Überhangmandate. Das war 2002 auch schon so gewesen. Aha. Stoiber dachte, als er losflog, er sei sicher, dann war das nicht. Und Schröder hat es dann darauf gesetzt und hat dann durchgezogen.
Jetzt also die SPD des Jahres 2021. Ja. Eine lange Zeit festgetackert bei diesen 15%. Wie ging es eigentlich Ihnen persönlich in diesen Monaten, dass Ihre heißgeliebte Partei, die SPD, so gar nicht nach oben kommt?
Naja, nachdem wir schwere Jahre hinter uns hatten und nachdem Olaf Scholz Kanzlerkandidat geworden war, ziemlich früh was richtig war, da war ich sehr froh darüber, dass sie das gemacht hatten, weil man dann keine langen Diskussionen machte, hat sich ja zunächst mal nichts bewegt, aber dann stellte sich heraus, dass nicht nur die SPD, sondern auch die anderen Parteien ihre Probleme haben. Und die waren dann so riesengroß, dass wir plötzlich als wirklich guter Sieger mitten da drin standen.
Na gut, man kann es natürlich auch an Personen festmachen. Hätte Frau Baerbock nicht ihre diversen Fehler begangen, hätte Herr Laschet eine andere Figur abgegeben, dann wäre Olaf Scholz heute nicht in der Situation, demnächst zum Bundeskanzler gewesen.
Weiß man nicht, kann man so sagen, aber es nutzt ja alles gar nichts, sondern er ist es jetzt und das ist gut.
Hat er das Format dazu?
Ganz sicher.
Sie kennen ihn so gut, dass Sie die Formulierung ganz sicher auch benutzen?
Ja.
Was macht ihn aus? Wo liegen seine Stärken und möglicherweise auch seine Schwächen?
In der Politik muss man immer analysieren, permanent und den richtigen Augenblick des Handelns erkennen. Und da ist er gut. Der überstürzt nichts nach vorne, er analysiert, aber er vergisst auch nicht zu handeln. Er ist auch dann nicht zögerlich. Also der hat da ein gutes Timing zwischen Dinge beobachten und dann Entscheidungen treffen und dann auch durchziehen.
Fehlt ihm, was manchmal behauptet wird, jede Emotion?
Nee, ganz sicher nicht. Ich kenne ihn. Er kann auch ganz fröhlich sein. Das war bei Merkel ja auch so. Man sieht das denen nicht an, weil die nicht dauernd lachen. Aber so persönlich, privat sind die ganz lustig auch, ja.
Über seine Partei, die SPD, will er gar nicht mehr so groß reden. Das sagt Franz Müntefering inzwischen, wenn er in Sendungen eingeladen ist. Viel lieber spricht er über das Alter. Denn seit 6 Jahren vertritt er die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation und ist dort Vorsitzender. Und so kam im Leutegespräch mit Wolfgang Heim natürlich auch das Thema Alter auf.
Wir Älteren müssen darauf bestehen, dass unser ganzes Leben im Gespräch ist und dürfen das nicht abhacken irgendwo, sondern so. Und dann natürlich, wenn ich über 1945 oder 50 spreche, dann können das manche Menschen, mit denen ich spreche, nicht verstehen. Das ist klar. Aber wir müssen uns gegenseitig zugestehen, dass wir über unsere eigenen Erfahrungen sprechen. Ja. Wir müssen auf die Jüngeren hören. Da passieren auch Dinge, die wir zeitgleich erleben, aber die wir nicht erkennen. Und Sie müssen auch zuhören, wenn wir sprechen.
Wenn Sie diese Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ansprechen, also Ihr Vater lange in Kriegsgefangenschaft, Sie bei der Mutter, und Sie kennen auch das Gefühl, Hunger zu haben?
46, 47, wir hatten kein Brot. Ja, wir hatten kein Brot. Das war so. Da gab es noch bis 1950 Lebensmittelkarten. Da kriegt man für so ein kleines Schnittchen dann aus der Lebensmittelkarte, kriegt man dann 5 oder 10 Schnitten Brot. Und es war immer zu wenig da.
Ja. Wie war das für Sie, der Sie ja eigentlich vaterlos aufgewachsen sind, als da plötzlich ein Mann vor der Tür stand, der sich dann als ihr Vater entpuppt hat?
Meine Mutter hatte immer gut über ihn gesprochen. Wir haben auch keine großen Probleme miteinander gehabt. Aber als er nach 6 Wochen nicht wieder abhaute, fand ich das schon ein bisschen komisch. Ich war ja der Mann im Haus gewesen, 6,5 Jahre lang. Aber dann haben wir uns ganz gut verstanden. Meine Mutter wollte, ich sollte ein Musikinstrument lernen. Er hat mir einen Fußball geschenkt, der Fußball hat gewonnen.
Okay. Ansonsten war es für Sie zu einem frühen Zeitpunkt klar, dass Sie in die Politik gehen wollen?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin mit 14 Uhr Schule gekommen und da war meine Ausbildung, meine Bildung war zu Ende. Ich habe Industriekaufmann gelernt und zwischen 15, 16 und 25 habe ich gelesen. Der Westdeutsche Rundfunk hat übrigens eine große Rolle dabei gespielt, weil die mir immer Manuskripte geschickt haben von Essays, die sie nachts da gesandt hatten und die ich nicht verstanden habe. Und dann nach 10 Jahren habe ich dann einen Schritt zur Politik gemacht.
Wer oder was hat Sie damals politisiert? Waren das die 50er Jahre? War das Adenauer?
Die 50er Jahre, die 60er Jahre hinein. Also ja, ich kann mich gut, Adenauer, klar, aber ich habe Adenauer auch noch selbst gesehen auf Veranstaltungen, wo ich gewesen bin. Aber ich habe mich dann für die SPD entschieden. Meine Eltern waren Zentrumsleute, also CDU-nah. Mhm. Und 65 nach der Bundestagswahl bin ich dann zur SPD gegangen.
Wer in der Spitze der SPD hat Sie fasziniert damals?
Das war vor allen Dingen Brandt. Das war der Mann, der hat ja 61 schon kandidiert, 65 kandidiert. 1965 wurde er wieder nicht Kanzler. Und da galt bei uns im Übrigen in der Partei, der nächste Kanzlerkandidat heißt Fritz Erler.
Fritz Erler.
Ein großer Mann aus Baden-Württemberg, Außenpolitiker, der aber dann 1,5 Jahre später starb, das muss 67 gewesen sein, und plötzlich war Willy wieder Vorsitzender. Sonst würde man Willy Brandt möglicherweise gar nicht in dieser Rolle erlebt haben, wie wir ihn kennen.
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Die Wintersportfans kennen ihren Namen von vielen, vielen spannenden Skirennen. Hildegerg hat olympisches Gold geholt. Eine der besten alpinen Skifahrerinnen der Welt, die mit 34 Jahren Witwe wurde und nochmal neu angefangen hat. Felix Neureuther sagt, Hilde hat uns Sportfans spannendste Rennen und große Emotionen geliefert. Noch spannender ist ihre Lebensgeschichte und die damit verbundene Lebensleistung. Am Dienstag war Hildegerg in SWR1 Leute zu Gast und da sagte sie über den Kommentar von Felix Neureuther.
Ja, das ist spricht da sehr viel Respekt auch aus den Worten. Es ist sehr nett, dass er sich auch bereit erklärt hat, dass er mir eine kleine Widmung aufs Buch schreibt. Und mit Felix verbindet mich ja auch der Sport. Wir sind zusammen Teamweltmeister quasi geworden. Felix noch als sehr junger, aufstrebender, wilder Athlet sozusagen. Ich schon quasi am Ende meiner Karriere. Und Felix hat immer diese Leidenschaft für den Sport geprägt, auch natürlich als Junger auch schon. Mit dem Felix, das geht ja vielen Leuten so, den muss man einfach mögen. Und es ist natürlich auch immer schön zu sehen, wenn man, oder auch zu wissen, dass jemand, der auch in seinem Sport so erfolgreich ist, dann auch für die Alten, in Anführungszeichen, also einen gewissen Respekt und nette Worte über hat.
Na, aber ich glaube, das kann man über Sie genauso sagen. Sie muss man einfach mögen. Bei Ihnen war das ja auch, dass Sie einfach mit Ihren Emotionen rausgegangen sind und jeder dann sagte, ja, die Hilde, und Gerd Rubenbauer nannte sie dann die wilde Hilde. Ja. Sie beschreiben das in Ihrem Buch Der Slalom meines Lebens. Wie es dazu überhaupt kam? Was war das für eine Situation?
Ja, das war eine wilde sozusagen. Lillehammer, 94 Olympische Spiele, Minustemperaturen ohne Ende, Wintermärchen in Norwegen. Und am Abend endlich im Bett eingekuschelt quasi. Und ich habe damals ein ganz spannendes Buch dabei gehabt. Den Wecker habe ich gestellt. Nächster Tag, Riesenslalom steht auf dem Programm. Und bin dann spät eingeschlafen, weil halt das Buch so spannend war, und habe super gut geschlafen und habe mir dann irgendwann schon mal gedacht, irgendwie sind die Mädels nervös, die stehen jetzt schon alle auf. Na, wenn mein Wecker noch nicht läutet, dann wird es auch noch nicht
Passt
Zeit
schon.
Sein. Genau. Der nächste Gedanke war dann, es klopft an meiner Tür. Der nächste Blick war dann der in voller Montur angezogene Cheftrainer, der mich fragte, willst du heute nicht? In 10 Minuten ist Abfahrt.
Oh wei.
Oh Gott, habe ich mir gedacht, na, das wird lustig. Dann bin ich da im turbomäßigen Rennstil quasi schon zwischen Bad und Skischuh und Anziehen. Und dann musste man da noch ewig weit vorgehen, wo der Bus war, weil da waren wir im Olympischen Dorf, da konnte der Bus jetzt nicht vor dem Hotelzimmer parken. Und dann habe ich das halt so mit 3-4 Minuten Verspätung zu dieser Abfahrtsstelle geschafft. Die Mädels, die ja da Medaillenkandidaten waren, im Bus schon auf mich wartend. Ich in die letzte Bank und so ging dann der Tag schon gut los. Der Gerd Rugenbauer hat es natürlich mitbekommen, dass die Hilde da verschlafen hat. Und dann bin ich aber einen sensationellen ersten Durchgang gefahren, bin dann mit Startnummer 28 auf den zweiten Rang vorgedüst und dann war schon mal das wilde Hilde quasi im Raum. Und als ich dann im zweiten Durchgang noch auf Bronze-Rang liegend quasi 3 Tore vorm Ziel ausgeschieden bin, dann war das natürlich geprägt. Die wilde Hilde am Morgen verschlafen, dann kurz mal wach und kurz vorm Ziel wieder eingeschlafen.
Hilde Gerg war schon mit 15 Jahren erfolgreiche Skirennfahrerin. Sie heiratete später ihren Trainer, der vor 11 Jahren an einem Aortariss plötzlich verstarb. In ihrem Buch »Der Slalom meines Lebens« schreibt Hilde Gerg offen über ihre Erfahrungen, auch über das Thema Liebe am Arbeitsplatz und die Herausforderungen. Und das sagte Hilde Gerg am Dienstag in SWR1 Leute dazu.
Ja, Liebe am Arbeitsplatz, gerade jetzt in so einem Team, wo ein Trainer ja auch für 10, 15 andere Mädels in dem Fall zuständig ist, da gibt es eigentlich das ungeschriebene Gesetz, Fische nie im eigenen Teich, also für den Trainer, wie auch natürlich für die Aktiven. Es durfte jetzt eigentlich nicht sein. Und unsere Beziehung, wo die halt so am Entstehen war, da haben wir dann auch gleich mal wieder gesagt, nee, das lassen wir jetzt, weil das war dann so im Frühjahr und da werden immer wieder die Mannschaften neu zusammengestellt und dann wusste man quasi, ab nächsten Jahr wird er Trainer in der Mannschaft sein, in der ich mich auch befinde. Dann haben wir das wieder beendet, diese Beziehung. Ja, irgendwann im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, das ist eigentlich totaler Käse, weil das funktioniert einfach nicht, wenn zwei Menschen sich lieben und sich dann auch daran sehen, das geht ja auch irgendwie gar nicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt lernen wir beide uns erstmal kennen und halten das halt geheim. Dieses Geheimhalten hat dann tatsächlich 1,5 Jahre angedauert, was jetzt schon schwierig war, weil wir durften uns ja quasi so auch nie treffen. Also er ist immer geheim zu mir gefahren, beziehungsweise das Auto wurde wo stehen gelassen. Ich habe ihn abgeholt und andersrum.
Klingt sehr anstrengend.
Ja, das war es auch total. Vor allem für ein 18-jähriges Mädel, ja, das eigentlich einen super hübschen Freund hat und da darfst du nicht herzeigen.
Mhm. Ja, nur die Familie wusste Bescheid, genau. Sonst niemand.
Oh, ja, das war schwierig. Ja. Und letztendlich hat es mich dann auch in meinem sportlichen Tun schon auch beeinträchtigt und irgendwann haben wir dann gesagt, so, Wolfgang sagt jetzt einfach, dass er gern zu den Herren möchte und ich dann und mir unsere Beziehung dann einfach öffentlich machen.
Ja, und dann gab's, das hat sich dann so, im Grunde lief es dann ganz gut und dann gab's aber eine Situation, ich glaube, das war mit Katja Seitzinger, die plötzlich einen anderen Trainer an ihrer Seite hatte.
Es war so, dass dann die Entscheidung von den anderen Trainern nicht geduldet wurde, in Anführungszeichen, dass der Wolfgang aus ihrem Trainerteam ausscheidet. Also die wollten den Wolfgang bei sich haben, auch da in der Weltcup-Mannschaft bei den Damen. Da hat man das eigentlich mit den anderen Mädels so besprochen, alle wussten Bescheid. Das ging dann ein Jahr ganz gut. Das nächste Jahr wurde dann der Wolfgang eben Disziplintrainer. Er war verantwortlich. Es war dann schon wieder schwieriger. Ich habe immer gesagt, machen wir das nicht. Das wird nicht funktionieren. Letztendlich lässt man sich halt überreden. Man möchte auch seinem Partner natürlich seinen Traumberuf nicht blockieren irgendwie. Vielleicht nach 2 Jahren sagt man sowieso, man hat sie nicht mehr lieb. Und dann ist es halt so gekommen, dass eine der Mädels nicht mehr so gut war, dass die einfach nicht mehr so ihre Leistung bringen hat können. Und dann ist das ganz automatisch. Da ist jetzt ein Leck und auf das wird natürlich eingehackt. Die hat sich dann einen anderen Trainer geholt. Das war damals die Martina Ertl, Riesenslalom-Aushängeschild. Hat halt ihren Weg gesucht, dass sie wieder erfolgreich wird. Was gleichzeitig bedeutete, dass der Wolfgang dann irgendwie, der hat dann aufgehört, weil das war so belastend auch für ihn. Ich habe mir dann auch noch wehtun, ich habe mir ein Schienbein gebrochen, weil die Belastung für mich natürlich immens war.
Der Druck steigt einfach.
Genau, und eigentlich wollte ich es nicht und dann war ich in so einer Situation. Also im Nachhinein war es viel besser gewesen, ich wäre einfach zu mir und zu meiner Meinung gestanden und wir hätten das einfach sauber getrennt. Das war für alle viel gescheiter gewesen, aber das ist halt immer leichter gesagt.
Wussten Sie, dass sich aus dem Gift der Vogelspinne Schmerzmittel gewinnen lässt, dass der Nacktmull nicht altert und dass gebrochene Katzenknochen durch die Schwingungen beim Schnurren schneller heilen? René Anur ist Veterinärmediziner und Experte für die Entwicklung neuer Medikamente und er schreibt über all das. Er arbeitet bei der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit in Wien. Und wie es 1960 einem Studenten in Brasilien gelungen ist, aus Schlangengift hilft, ein blutdrucksenkendes Mittel zu entwickeln. Das hat René Anur am Mittwoch in SWR1 Leute erzählt.
Der hatte das Glück, bei einem sehr renommierten Professor forschen zu dürfen. Und der hat schon so ein bisschen an Schlangengiften geforscht. Und ist einfach draufgekommen, dass hier in dem Gift einer ganz besonderen Schlange ein richtiger Cocktail an Giften eigentlich in dem einen Gift vorhanden ist. Und damals in den 60er Jahren wusste man eigentlich noch gar nicht so sehr, was passiert, wenn ein Organismus in einen Schock kommt. Und dieser Professor hat angefangen, das zu erforschen, weil er nämlich gesehen hat, bei Säugetieren, die eben von diesem Gift betroffen sind, gebissen werden, dass die eine Art Schock erleiden. Ja. Und hat dann da auch eine Substanz isoliert, das Bradykinin, das teilweise auch so für Blutdruckabfall etc. verantwortlich ist und Schockgeschehen, aber in recht geringem Ausmaß. Und dieser Student hat sich das angeschaut und gesehen, das kann eigentlich nicht dieses ganze Ausmaß dieses Blutdruckabfalls, der da bei den Bissopfern passiert, erklären. Und hat dann einen Faktor gefunden, der quasi die Wirkung des Bradykinins unglaublich verstärkt.
Also wie so ein Booster.
Ein Booster, genau. Ja. Und das war dann quasi die Blaupause für diese ganz neue Klasse an Blutdrucksenkern, die sogenannten ACE-Hämmer.
Wie weit sind denn eigentlich Schlangengifte in der Medizin verbreitet?
Tatsächlich ziemlich, und zwar vor allem bei so hämatologischen Erkrankungen gibt es bereits Präparate bei Erkrankungen, die die Blutplättchen betreffen, und es wird auch in allen möglichen Indikationsgebieten geforscht, wird sogar im Bereich HIV mit Komponenten eines Schlangengifts geforscht.
Das heißt, da ist die Forschung noch ganz jung?
Ja. Also generell bei den Giften ist die Forschung ganz jung, besonders bei Giften von Tieren, die nur sehr kleine Mengen an Gift absondern, weil man erst jetzt die technischen Möglichkeiten hat, diese auf ihre Bestandteile zu untersuchen und herauszufinden, was da überhaupt drin ist und was man damit machen kann.
Ja, das sind wahrscheinlich sehr komplizierte Prozesse. Mhm. Es gibt dann ja Tiere, die tauchen manchmal in Filmen auf, weil sie so bizarr sind. Mhm. Kugelfische zum Beispiel, die gelten in Japan als Delikatesse. Dabei sind sie lebensgefährlich. Warum?
Also der Kugelfisch ist hochgiftig, und das Gift, das er enthält, das ist unter anderem in der Haut oder auch in den Eierstöcken. Man könnte sagen, weibliche Kugelfische sind ein bisschen giftiger und ist tatsächlich schon in geringsten Mengen tödlich. Was man aber herausgefunden hat jetzt bei der Untersuchung des Kugelfischtoxins, ist, dass es tatsächlich einige ganz großartige Wirkungen in der Medizin haben könnte. Und zwar wird es momentan evaluiert, um Schmerzen bei Krebspatienten zu senken. Und zwar dann, das ist ganz wichtig, wenn herkömmliche Schmerztherapie schon versagt. Also das sind wirklich Menschen, deren Schmerz sonst nicht mehr gelindert werden kann. Und da könnte dieses Kugelfischtoxin ins Spiel kommen.
Werner Bartens ist Arzt und Wissenschaftsjournalist und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, und da beantwortete Werner Bartens viele Hörerfragen, zum Beispiel die, ob eine Covid-19-Impfung unfruchtbar macht.
Das ist irgendwie leider auch einer dieser Internetmythen, die kursieren, weil es gibt eine minimale Ähnlichkeit zwischen einem Plazenta-Eiweißstoff und dem Spike-Protein-Baustein, aber die ist sozusagen im Bereich von 0, irgendwas Prozent. Und allein aufgrund von dieser Ähnlichkeit wurde mal spekuliert, dass sich da Antikörper bilden. Das ist bei einer so geringen Ähnlichkeit völlig ausgeschlossen. Man weiß auch, das hat sozusagen jetzt die Lebenswirklichkeit gezeigt, dass in dieser Zeit ja wahnsinnig viele Geimpfte schwanger geworden sind, dass Schwangere umgekehrt geimpft worden sind, und dass das alles, also das ist sozusagen ein Mythos, ein Glaube, und indem wir drüber reden, werden viele schon wieder denken, ach, da war doch irgendwas. Nein, da ist nichts. Es gibt keinen medizinisch begründbaren Zusammenhang und es gibt keinen Beleg aus der Wirklichkeit.
Es gibt, um das nochmal zu wiederholen, weil es hier bei uns auch nochmal aufgeploppt ist, kein Beleg dafür, dass eine Impfung ein ungeborenes Kind im Mutterleib schädigt.
Im Gegenteil, man weiß, dass die Erkrankung mit einem zigfach höheren Risiko einhergeht. Deswegen ist die Impfung für Schwangere ja auch empfohlen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche dunklen Mächte den Menschen schaden wollen, sondern die Überlegung, das ist ja immer die Abwägung, wie hoch ist der potenzielle Nutzen, in Klammern sehr hoch, wenn eine Schwangere Covid bekommt, ist nämlich das Risiko für sie, wie für das Ungeborene, deutlich höher, für Fehlgeburten, für Behinderung, für Komplikationen während der Geburt, für schwere Verläufe, als wenn sie geimpft ist. Bei der Impfung hat man keine Veränderung im Vergleich zu Nichtschwangeren gesehen. Okay. Also, dass die mehr Probleme haben. Oder
eine Hörerin schreibt, ihr Mann hat eine schwere Autoimmunerkrankung und bekommt von seinem Arzt keine Impfbefreiung.
Er müsste auch eigentlich keine Impfbefreiung bekommen, weil ich vorhin schon gesagt habe, die einzige Kontraindikation, also das Einzige, was gegen eine Impfung spricht, ist eigentlich eine extrem seltene Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe der Impfung. Aber das ist im 0,0-Promille-Bereich. Und gerade wenn er erkrankt ist, wenn sein Immunsystem angegriffen ist, dann spricht das dafür, dass er sich impfen lässt. Also diese vielen genannten allgemeinen Allergien oder anderen Erkrankungen sind kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Im Gegenteil, sie sprechen dafür, die Impfung wahrzunehmen.
Dann eine Geschichte, die Sie vermutlich auch nicht zum ersten Mal jetzt hören werden. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin sehr sportlich, ich gehe dreimal die Woche joggen. Ich habe ein hervorragendes Immunsystem, das mit einem Corona-Erreger in jedem Fall gut klarkommt.
Das ist Unsinn. Schön, wenn der Mensch Sport macht und fit ist und sich auf sein Immunsystem verlässt. Es ist diese Statistik, die zeigt, es ist nicht nur der sozusagen schwache, immungeschwächte, dicke Alte, der krank wird, sondern es sind eben auch manchmal Leute, die früher Leistungssport gemacht haben, die fit sind, die in der Blüte ihrer Jahre sind, die nicht rauchen, sich gesund ernähren und so weiter, die einen Covid-Verlauf haben können und auch einen schweren. Das ist dem Virus relativ egal. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie intensiv, welche Dosis kriege ich ab, wie viel Virusmenge ist unterwegs. Und das ist tatsächlich nicht vorhersehbar. Da kann man nicht sagen, die trifft es nicht und die trifft
Sie hören SWR1 Leute der Woche. Mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff heißt die Dokumentation von Michael Schindhelm, der das Mainzer BioNTech-Gründer-Ehepaar während der Hochzeit der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs begleitet hat. Ist in der Arte-Mediathek zu finden. Und die zentrale Frage natürlich, wie konnte so schnell ein Impfstoff entwickelt werden? Michael Schindhelm sagte dazu am Freitag in SWR1 Leute.
Es gibt einen Satz von Hans Hengartner aus Zürich zu diesem Thema, einem emeritierten Professor, der auch die beiden lange verfolgt hat, der gesagt hat, es ist ja nicht ganz zutreffend zu sagen, der Impfstoff sei von null auf im Jahre 2020 entwickelt worden, sondern die lange Vorleistung von fast 20 Jahren Beschäftigung mit der mRNA-Technologie hat ja dazu geführt, dass sie bereits andere Impfstoffe in der Krebstherapie entwickelt haben und insofern eine lange Beschäftigung mit dem Thema hatten und dem Sektor der Impfstoffe generell schon sehr weit waren. Und deswegen kann man sagen, einerseits waren sie zwar imstande, einen Impfstoff für diesen Virus oder gegen diesen Virus zu entwickeln, aber sie waren schon sehr weit in der Vorbereitung.
Wobei der Titel ihres Films mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff natürlich genau das auch vermittelt, ne? Und auch nochmal bestärkt.
Sicher, es ist auch nicht ganz falsch, denn es ging ja nicht nur darum, den Impfstoff zu entwickeln. Der war ja im Grunde genommen im Sommer 2020 bereits entwickelt. Aber dann war er natürlich noch lange nicht auf dem Markt und vor allen Dingen auch noch nicht zugelassen und auch noch nicht überprüft. Es ging ja vor allen Dingen darum, viele 10.000 Probanden zunächst und Probandinnen zunächst einmal zu impfen und zu sehen, welche auch seltene Nebenwirkungen auftreten werden. Und im Grunde genommen ist die Geschichte dieses Impfstoffs natürlich auch noch nicht zu Ende, denn manche Nebenwirkungen sind sicherlich auch noch weiter zu verfolgen. Wir wissen zum Beispiel, wie wir eben schon besprochen haben, erst jetzt darüber, wie die Wirksamkeit nach 6 Monaten aussieht und so weiter und so fort. Also insofern ist es auf der einen Seite tatsächlich extrem schnell gegangen, aber auf der anderen Seite hat es auch eine lange Vorbereitung gebraucht. Und zum Glück waren eben diese Leute an dem Punkt, als es notwendig war.
Wie haben Sie sich denn selbst dabei beobachtet? Mögliche Zweifel, die Sie vielleicht im Vorfeld hatten, dass so etwas so schnell gehen kann, wurden Sie da komplett überzeugt?
Also ich persönlich wurde auf alle Fälle überzeugt. Ich glaube, dass inzwischen natürlich auch schon wieder ziemlich viel Wasser den Main bei Mainz und dem Rhein runtergegangen waren. Das heißt also, ich denke, dass es sicherlich sehr viel aufgeregter zuging bei BioNTech im letzten Jahr und vor allen Dingen auch in der Zeit vor der Entscheidung der zuständigen Behörde in den USA, die dann die hohe Wirksamkeit bestätigt hat. Trotzdem glaube ich, dass es irgendwie so dazuging wie im Auge des Taifun. Das heißt also, während draußen natürlich in der Welt tatsächlich sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert sind, insbesondere in dieser ersten Zeit mit sehr, sehr vielen Toten und dergleichen, haben diese Forscher wirklich sehr konzentriert ihre Arbeit gemacht.
Jetzt gab es neulich die Meldung, dass an 3 von 153 Standorten der BioNTech-Pfizer-Zulassungsstudie es Unregelmäßigkeiten gab. Eine Whistleblowerin hat das berichtet im British Medical Journal. Und die Vorwürfe richteten sich nicht direkt gegen BioNTech oder Pfizer, sondern gegen das Subunternehmen Ventavia. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt?
Das war nach unserer Zeit. Und man muss natürlich klar sagen, dass BioNTech ein unglaublich großes Netzwerk von Produktion, Distribution, übrigens natürlich auch während der klinischen Studien mit anderen Subunternehmen eingegangen ist. Und insofern kann es natürlich zu solchen Dingen kommen. Und ich denke, ich bin natürlich kein Sprecher von BioNTech und denke, dass BioNTech auch in der Form ja richtig reagiert hat. Nämlich sie haben gesagt, sie werden diesen Dingen nachgehen.
Michael Schintelm hat das BioNTech-Gründerehepaar bei der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs begleitet. Die Dokumentation mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff ist in der Arte-Mediathek zu sehen. In der Doku ist eine Probandin des Impfstoffs dabei, eine Berliner Theaterregisseurin, die eine Variante gespritzt bekam, nicht das, was jetzt verimpft wird. Wie die Probandin darauf reagiert, das ist im Film zu sehen. Und Filmemacher Michael Schintelm sagte am Freitag dazu in SWRs Leute:
Es ist insbesondere interessant, eine Probandin im Film zu haben, weil viele Menschen, die das machen, sich natürlich nicht öffentlich dazu äußern wollen oder gar outen wollen, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ich denke, dass Miriam Sachs eine wichtige Rolle in diesem Film spielt, weil sie zeigt so die ein Stück weit auch entgegengesetzte Perspektive. Sie sagt ja am Anfang im Film, wenn schon Lockdown, dann richtig. Ich wollte mich sozusagen wirklich dem Ganzen aussetzen. Das hat sie dann auch getan. Ich glaube, sie war vor allen Dingen unzufrieden mit der Kommunikation darüber, was eigentlich mit ihrer Studie passiert ist. Tatsächlich ist es, wie Sie gesagt haben, so gewesen, dass nachdem diese Studie, an der sie beteiligt war, begonnen war, hatte, hat dann BioNTech entschieden, sich eigentlich auf den anderen Impfstoff zu fokussieren, sodass ihre Sache dann ausgelaufen ist gewissermaßen. Ich denke, dass sie inzwischen übrigens trotzdem mehr Informationen bekommen hat. Ob sie damit zufrieden ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Wenn man so intensiv sich mit diesem Thema auseinandersetzt und so nah dran ist, haben Sie sich die Frage gestellt, ob Sie sich als Proband zur Verfügung gestellt hätten?
Das ist eine insofern gute Frage, als dass ich erstmal in Bezug auf dieses Thema sagen würde, nein. Ich denke, dass natürlich diese Pandemie sehr schlimm war. Ich denke trotzdem, dass ich mir vorstellen kann, dass es noch viel schlimmere Situationen gibt, in denen auch ich mich als Proband zur Verfügung stellen könnte.
Was war denn der entscheidende Moment, also als es dann darum ging, dass diese Daten der Studie veröffentlicht werden? Und wenn dann rausgekommen wäre, der Impfstoff wirkt nicht, dann wäre die gesamte Investition weg gewesen. Da ging es um wie viel Geld?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat BioNTech mehr als 1 Milliarde US-Dollar parallel, währenddem sie an der Entwicklung des Impfstoffs gearbeitet haben, versucht einzuwerben. Und das ist natürlich während der Pandemie schon ziemlich spektakulär. Die wirtschaftliche Situation war noch unklar. Später hat sich herausgestellt, dass Geld sich vermehrt hat in der Zeit. Das war sicherlich noch nicht unbedingt in diesem Zeitraum so absehbar. Und ich denke, dass BioNTech natürlich damit alles auf eine Karte gesetzt hat, ein Stück weit.
Es ist noch nicht vorbei. Das ist dann der letzte Satz, den Uğur Şahin in der Dokumentation sagt. Sie könnten im Grunde jetzt weiterdrehen. Wo würden Sie ansetzen?
Ja, wir könnten natürlich nahtlos da weitermachen, wo wir aufgehört haben, denn es war der späte Sommer und insofern natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit der Pandemie? Und solange die Pandemie nicht vorbei ist, ist auch die Geschichte von BioNTech ganz konkret von diesem Projekt Lichtgeschwindigkeit nicht vorbei. Aber eigentlich würde mich darüber hinaus im Weiteren interessieren, was zwei Dinge. Einmal, was passiert in der Gesellschaft? Darüber sprechen wir vielleicht auch noch. Wie reagiert die Gesellschaft generell auf diese Notsituation der Pandemie, was lernen wir daraus und was tun wir eigentlich in Bezug auf Forschung und Medizin und Impfen? Das andere aber ist, dass BioNTech selbst ja dabei ist, sehr, sehr viele neue Impfstoffe zu entwickeln mit dieser selben Technologie und da auch in anderen Bereichen wie Krebs, Kardiologie, vielleicht sogar auch AIDS, Projekte laufen haben und möglicherweise auch dort mit großem Erfolg uns helfen werden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.